Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Und heute einer, man kann schon sagen, einer ganz besonderen Ausgabe. Denn es ist auch heute wieder mit mir, meiner Wenigkeit, mit Ralf Exel und mit
Taufik Kalil.
Aber heute etwas ganz Besonderes, denn heute, man glaubt es kaum, ist Taufik der Gast. Und das hat eine kleine Bewandtnis, lieber Taufik. Ich muss vorwegschicken, wir wollten eigentlich vor ein paar Tagen Mala Groß interviewen, die Torhüterin des FC Bayern. Alles war angerichtet, wir hatten die Location in der Allianz Arena, alles war cool. Es war eigentlich einen Tag nach dem Spiel der Bayern gegen Paris, in dem du hättest arbeiten sollen. Und dann passierte was.
Ja, ich habe am Dienstag, als ich den ganzen Tag gearbeitet habe, ich war beim Abschlusstraining des FC Bayern für den BR, ich habe dort gedreht den ganzen Tag, habe Live-Schalten gemacht, war am Abend noch um 18.50 Uhr das letzte Mal live zu sehen aus der Allianz Arena, Ousmane Dembélé ein paar Meter von mir entfernt, Luis Enrique. Und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr war ich in Fürstenfeldbruck im Krankenhaus in der Notaufnahme, und hatte Probleme mit, ich hatte den ganzen Tag über schon so ein bisschen Probleme am Dienstag, aber das wurde dann doch deutlich schlimmer und hatte mir eine sehr unangenehme Darmentzündung eingefangen, die auch am Ende gefährlich sein kann, wenn man es nicht erkennt. Und bin deswegen im Krankenhaus gewesen und auch immer noch, wo wir das Ganze jetzt hier aufnehmen, in meinem Krankenzimmer. Und mein Gott, das ist aber alles auf dem besten Weg. Deswegen.
Du siehst ja blendend aus, besser als normal, Entschuldigung. Also.
Ich warte jetzt wirklich nur noch drauf, dass dieses Antibiotikum, dass das vollends durchschlägt. Und das kann man mir nur per Infusion geben. Das ist ein Antibiotikum, was da genommen wird, was ich nicht oral nehmen kann. Und deswegen muss ich hier im Krankenhaus einfach bleiben. Dienstag geht's dann nach Hause, wenn wir on air gehen.
Sehr schön. Und wir hatten eben auf die Schnelle jetzt auch keinen anderen tollen Gast. Du bist natürlich der Tollste aller, selbst reden. Und da haben wir aus der Not die Tugend gemacht. Ich bin hier reingefahren. Wir sind hier im, ich glaube, Kreisklinikum Fürstenfeldbruck und sind hier, die Zimmernummer sagen wir nicht, sonst wollen alle Autogramms von dir. Und machen jetzt die Geschichte mal so, denn wir haben ja auch ein bisschen was zu erzählen, wir zwei. Absolut. Und heute haben wir uns gedacht, dann bist du einfach mal der Gast. Ich mache mal ein bisschen Gedanken und du stehst auf. Du siehst, wie gesagt, hervorragend aus.
Man glaubt's gar nicht. Ich bin wirklich mehr aufgeregt, als wenn ich die Fragen mitstellen darf, weil ich ja nicht weiß, was du mich fragst.
Ja, ich hätte mir die Fragen vorher mal einreichen lassen sollen. Das machen wir den Gästen ja auch nicht. Und wir wollen auch heute wieder starten mit unserer schönen Rubrik Hop oder Top. Und ich hoffe, ich habe ein paar schöne rausgefunden. Habe mich natürlich ein bisschen informiert vorweg. Wir haben es ja schon in der ersten Folge erwähnt. Wir kennen uns schon lange beruflich, aber so richtig gut eigentlich jetzt seit einem halben Jahr. Seit wir geschmeidig machen. Und da ist natürlich noch vieles aus deiner Vergangenheit ein bisschen im Dunkel für mich, aber ich konnte, glaube ich, kleines Licht noch reinbringen und vieles werden wir mal aufklären über dich. Fangen wir doch mal an mit Hop oder Top. Das erste Mal ganz schnell, Bodensee oder Ammersee?
Lange war der Bodensee meine ganz große Heimat, Liebe, großartig. Ich habe studiert in Konstanz und das war wunderbar. Die Monate im Winter waren ein bisschen zäh, weil da kann dann schon mal zwischen Oktober und März der Nebel hängen. Aber da kann man sich behelfen und nach Lech zum Skifahren gehen oder an den Arlberg oder sonst wohin, Tagestouren. Dafür war es im Sommer einfach wunderschön. Also es ist nicht unbedingt eine Uni, die ich jemandem empfehlen würde, der zum Jagen getragen wird. Werden muss, wenn du nicht freiwillig in der Lage bist, in die Bibliothek zu gehen, wenn es draußen 28 Grad hat und alle beim Baden sind, ist Konstanz echt gefährlich, weil es einfach viel zu viel Ablenkung hat. Traumhaft schön, aber mein großes Wunschziel, mein Traum, wo ich immer hin wollte, war immer München. Ich habe immer gesagt, es gibt drei Orte, an die ich ziehen würde, für die ich den Bodensee verlassen würde, also den Bodensee, für die San Francisco Bay, für den Zürichsee, oder für München und seine Seen. Und am Ende bin ich dann 96 über Antenne Bayern nach München gekommen. Und da fühle ich mich sauwohl. Es ist einfach ein mega Ammersee, herrlich.
Schöner geht's kaum.
Schöner geht's wirklich kaum.
Genau. Nächster Begriff oder Begriffe, Fahrrad oder Fußball?
Reden definitiv Fußball. Also das ist eine große Leidenschaft, immer schon. Seitdem ich die Bayern 74 das erste Mal gesehen habe mit Franz Beckenbauer und so, hat mich das total angezündet. Fußball ist großartig, aber selber Sport machen, also ich habe als Kind ein bisschen gekickt, so war so hier der kleine dicke Kicker. Ich bin an dem Tor, war ich ein ganz guter, aber es war nie meine große Leidenschaft, so dass ich da weit gekommen bin, bin dann zum Handball und zum American Football, war dann eher ein Mensch, der auch von der Statur her für die körperlichen Kontaktsportarten und Kollisionssportarten.
Zum Football kommen, Linebacker, glaube ich, oder?
Ja, und da, wo es wie tut. Linebacker und Tight End. Und aber selber machen, ganz klar. Also Radfahren, lange Rennradfahren, sehr exzessiv auch, aber schon seit Jahren jetzt nur noch Mountainbike, herrlich, weg von allen Straßen, von allen Leuten, von allen blöden Handygaffern im Auto, die schauen und du nicht weißt, ob sie dich über den Haufen fahren, wo ich jedes Mal Angst habe, wenn ich ein Auto hinter mir höre, wenn ich unterwegs bin. Und das habe ich da draußen auf dem Dorf im Landkreis Fürstenfeldbruck, kann ich einfach machen, was ich will. Das ist einfach eine sensationelle Nummer. Da fühle ich mich richtig wohl und das ist großartig.
Wunderbar. Nächster Begriff. Ruhe oder Reisen?
Ach, Ruhe.
Moment, ich habe gehört, du bist ein absoluter Reisefreak.
Ja, also Reisen. Ich liebe es zu reisen, kann aber je nachdem ganz unterschiedliche Sachen auf Reisen machen. Also ich mag so mit meiner Familie Stadtreisen, waren jetzt gerade in London, das war mal schön. Da bin ich dann immer so ein bisschen der Nerd. Die Kids und so, die wollen lieber in die coolen Shopping-Locations und ich hier, ey, guck mal, da ist der Buckingham Palace und das ist der Big Ben und da drüben, da haben sie Queen irgendjemanden mal enthauptet. kommt der Nerd in Wien, habe ich sie, ach Gott, ich weiß.
Also, der Stadtführer quasi, oder?
Bin ich der Stadtführer. Aber wenn ich dann manchmal auch mit meiner Frau irgendwo immer mehr, kann ich auch einfach immer besser am Strand liegen und Musik, Kopfhörer, einfach mal nichts tun. Das lerne ich gerade sehr, das ist ganz wichtig.
Ich hab verschiedene Dinge gehört. Erstens, du hast aus jeder Stadt einen Stadtführer,
habe ich gehört. Ich habe aus jeder Stadt einen Stadtführer, beinahe.
Also, und du wärst offenbar gern einer oder bist in vielen Städten besser bewandert eben als, und das wäre dein großer Ansporn, besser zu sein als die Locals.
Weiß ich nicht, aber also ich liebe es, Sachen zu lesen. Ich liebe es ganz einfach, mich schlau zu machen über Orte, wenn ich wo bin. Das ist ein bisschen so was Nerdiges, dann ich mach's eigentlich für mich. Aber ich kann scheinbar nicht mit meinem breiten Fachwissen an mir halten und muss es allen anderen dann auch erzählen, ob sie es nun wissen wollen oder nicht. Es gibt aber Kollegen, als wir in Shanghai waren, da haben sich immer mehr an meine Reisegruppe angehängt, ja, als ich mit mehreren Kollegen war, damals mit dem FC Bayern, weil ich habe mir gesagt, also mit mir erlebt mal was.
Ja, sehr schön. Das nächste Mal bin ich dabei. Noch ein Hop oder Top. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Ja.
Also schlafen ist, wenn Langschlafen ist bei mir, wenn ich um 7.45 Uhr aufstehe, ich bin meistens irgendwo 6.30 Uhr auf jeden Fall wach, 7 Uhr, also jetzt im Krankenhaus geht's tatsächlich auch ganz früh raus, die stören einen auch permanent, aber ansonsten ist lange schlafen. Ich gehe aber auch nicht so spät ins Bett, also deswegen komme ich schon oft auf so meine 7 Stunden.
Okay, aber ist es, weil du, ich hatte auch einen Freund, der hat mir gesagt, ich muss früh aufstehen, weil ich verpasse sonst was am Tag.
Nö, den hat er nicht. Ich würde gerne, also wenn du mir sagst, morgen, du hast die Wahl zwischen, weiß ich nicht, das und das machen, aber oder du schläfst bis 10 Uhr durch, dann würde ich mal das 10 Uhr durchschlafen nutzen, aber das kann ich nicht.
Gibt's, ja klar, es gibt ja, habe ich neulich wieder gelesen, diese Lerchen und die Eulen und schieß mich tot. Aber bleib mal bei dir. Wir hatten den Bodensee schon, wir haben München, aber eigentlich kommst du ja aus dem Norden dieses wunderbaren weiß-blauen Freistaats. Du bist in Oberfranken geboren, kurz vor Weihnachten des Jahres 66. Und viele, das müssen wir auch nochmal ganz kurz angehen, weil viele fragen, okay, Oberfranken, er redet gerade ein bisschen Schwäbisch durch seine Konstanzer Zeit, Oberfränkisch weiß ich gar nicht, Oberbayerisch sowieso. Taufik Khalil, der Name kommt aber nicht aus Oberbayern.
Das ist ein klassischer oberfränkischer Name. Allmächtiger. Aus der Region Hof. Der Söder fasst sich jetzt an den Kopf und sagt, was? Habe ich noch nie gehört. Nee, mein Papa ist halb Jordanier, halb Libanese gewesen. Meine Mama ist Fränkin, aber nicht aus Oberfranken, sondern aus Mittelfranken, aus Fürth. Und der war Arzt, sie war so MTA und dann haben sie sich eben an der Klinikum in Erlangen kennengelernt und rausgekommen ist dann eben der Baraba, der bayerische Araber, wie ich mich immer nenne. Und bin deswegen, als mein Papa damals an der Klinik in Hof war, bin ich da in Rehau geboren. Also in der Klinik in Rehau war, bin ich da geboren. Und aber dann auch schon nach fünf Tagen war meine Oberfrankenzeit dann auch schon wieder erledigt. Und dann ging es dann Richtung Nürnberg-Fürth. Da haben wir dann 2,5 Jahre gelebt und dann so quer durchs Land gezogen, bis wir dann in Westfalen gelandet sind, wo mein Papa seine Praxis aufgemacht hat, so 1972, glaube ich, war das. Und an der holländischen Grenze. Aber das war nie meine Heimat. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber das war zu flach. Das waren mir zu rote Gebäude, rote Klinker. Und das war mir alles zu viel Dat und Watt. Und da war ich im Platten und Westfälischen nicht zu Hause. Aber dadurch kann ich einfach relativ breit Hochdeutsch reden, weil ich das eben gelernt habe.
Also gute Basics für den Beruf.
Ja, mei. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mein Abi habe, gehe ich da sofort weg und zwar so weit nach Süden, wie es geht, habe mir eine Deutschlandkarte genommen. Und auf der Deutschlandkarte gab es 2 Universitäten, die ganz weit im Süden waren. Passau und noch ein Zipfel südlicher, Konstanz.
Das war echt dein Ansporn?
Ja. Ich gehe in die Süd. Ist Konstanz die südlichste?
Ja, also wenn wir wie die Franzosen irgendein Überseedepartement gehabt hätten, wie La Réunion, 12.000 Kilometer entfernt, irgendwo auf der anderen Seite von Namibia oder von weiß ich wo, dann wäre ich da wahrscheinlich hingegangen.
Auch schön. Aber gut, hat ja alles gefruchtet. Du hast dann da studiert und du hast nebenbei auch, wir haben schon gehört, du hast dann viel Sport gemacht. Du hast Football da, glaube ich, so ein bisschen auch vorangetrieben, was du jetzt ja auch wieder beruflich machen wirst für den BR. Was hast du studiert?
Ich habe erst angefangen mit VWL, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also das, was ich rein mathematisch bei meinem Mathe-Abi in Nordrhein-Westfalen mitgenommen habe und liebe bayerischen Abiturienten, ich möchte euch nicht wehtun, aber wir konnten, ich weiß nicht, wie das heute in Nordrhein-Westfalen ist, wir konnten Mathe damals abwählen. Ich habe Mathe abgewählt mit einem einzigen Punkt. Und zwar, da habe ich mein komplettes mathematisches Grundwissen einmal offenbart. Also eigentlich setzt sich ja so eine Note aus 2 mündlichen und 2 schriftlichen zusammen. Ich hatte, glaube ich, eine meiner Klausuren war eine 6, 0 Punkte, eine war eine 5, 2 Punkte. Ich hatte mündlich eine 6, 2 Punkte geteilt in der Note durch 4, macht 0,5. Und ich habe meinen Mathelehrer davon überzeugt, dass er theoretisch, also er hatte ja die Wahl, was er mir gibt, dass er theoretisch ja aufrunden müsste, weil ab 0,5 wird aufgerundet. Diese schlüssige Argumentation zusammen mit der Androhung, dass er mich sonst im nächsten Jahr wieder in seiner Klasse hätte, hat dazu geführt, dass ich den einen Punkt gekriegt habe, Mathe abwählen konnte, Bio-Leistungskurs genommen habe und Englisch und damit raus aus der Nummer war.
Und damit schon Mann des Wortes, gell?
Aber dass ich dann so mutig bin und VWL studiere, gut, das hat aber nichts getaugt, deswegen Jura.
Jura, da bist du aber auch nicht weit gekommen.
Naja, ich bin bis zum ersten Staatsexamen
gekommen. Okay, aber beruflich bist du ja ganz woanders gelandet.
Ja, genau.
Wie kam es denn dazu dann?
Das war diese American Football Geschichte. Wir waren so ein Haufen Jungs. Wir hatten einen aus Düsseldorf, der hat bei den Düsseldorf Panthern damals gespielt. Der hieß Falk. Und Falk war ein guter. Und der hat so eine Truppe zusammengeführt. Und in Deutschland, wir reden jetzt über das Jahr 1989, war Football ja noch sehr schwach verbreiteter Sport.
Rudimentär.
Ja, sehr rudimentär. Es gab so 1, 2, 3 Hochschulen, wo man schon so ein bisschen anfing. Die Universität Passau, kleine Universitäten war dabei, waren die allerersten. In Paderborn fing man an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und der Falk sagte, ey, wollen wir in Konstanz sowas machen? Sag ich, klar, machen wir. Und dann haben wir uns zu 5 zusammengetan und haben dort die Konstanz, weil er Falk hieß, warum auch immer, Falken gegründet. Also er hat mal einfach das Footballteam nach sich selbst. Also wäre es meine Idee gewesen, wären es die Konstanz Taufigs gewesen. Aber so sind es die Konstanz Falken. Und dann haben wir da gespielt. Und es gab aber eben ja keine richtige College-Liga. Also wir sind dann hingegangen und haben dann bundesweit den ersten deutschen College Bowl ausgeschrieben. Weil es aber nur 2 Mannschaften gab, war das erste Spiel im deutschen College Bowl gleich das Endspiel. Clever. Also stand ich gleich im ersten Finale um den deutschen College Bowl, den wir leider verloren haben. Ich habe den Pokal damals gekauft, weil wir Ausrichter waren in Konstanz, habe den gravieren lassen und habe ihn aus der Hand gegeben. Ich habe ihn dann aber viele Jahre später doch wieder zurückbekommen.
Gott sei Dank.
Weil uns das aber zu wenig war, eben mit einer Footballmannschaft, wo wir nicht, wir haben dann so lauter so Exhibition Games gemacht. Und uns war immer so ein bisschen, wir wollten American Football wie in Amerika machen. Also große Show. Wir hatten gleich Cheerleader. Wir hatten Fallschirmspringer bei uns am ersten Spiel, die den Spielball gebracht haben. Wir haben es nicht an irgendeinem Dorfsportplatz gemacht, sondern gleich mal im Bodenseestadion. Platz für 25.000 Zuschauer. Wir hatten bei unserem allerersten Spiel gleich 3.000-4.000 Leute, die da waren. Die Uni Konstanz ist eine kleine Stadt, 70.000 Einwohner, 7.000-10.000 Studenten mit der Fachhochschule zusammen. Da waren viele Junge, da war eine Partystimmung und wir garantierten Party, weil der Fußball in Konstanz war völlig da niederliegend. Also das wollte sich keiner anschauen, da gingen 50 Leute hin. Die Handballer waren ganz gut, aber die waren limitiert vom Platz her. Und für die ganzen Studis und so war das natürlich richtig cool.
Hätten wir uns damals schon gekannt, hätten wir gespielt, die Konstanz Falken gegen die Munich Media Mean Machine. Wir hatten eine Journalistentruppe hier und haben immer vor den Munich Cowboys, die alt ehrwürdigen Munich Cowboys aus München, glaube viermal im Dante-Stadion gespielt, da haben wir euch herausgefordert.
Und weil uns das dann aber zu wenig war, weil wir auf höherem Level spielen wollten, haben wir dann wieder die gleiche Truppe, haben dann irgendwann gesagt, ey komm, wir brauchen eine Mannschaft, wo jeder mitspielen kann. Also vom Rechtsanwalt bis zum Schwerverbrecher haben wir dann in Anführungsstrichen. Also wir hatten dann wirklich alles dabei. Da waren wirklich richtig harte Jungs, aber auch Anwälte, Ärzte. Wir hatten wirklich völlig, völlig verrückte, tolle Athleten und haben dann eine Truppe gegründet, weil wir ja das erste Team 89 gegründet haben und uns diesmal nicht wieder nach einem der Gründungsmitglieder benennen wollten. Hieß die Truppe dann?
Die Taufigs.
Die Konstanz 89ers.
Ey, schön. Ja,
und weil wir alle irgendwie von den 49ers und Joe Montana beseelt waren, waren die Farben, die wir dann auch gewählt haben, waren rot, so wie die San Francisco 49ers. Und die 89ers wurden dann eine absolute Megatruppe, sind Jahr für Jahr aufgestiegen, super Athleten, tolle Leute. Wir waren sehr erfolgreich, wir hatten viele Zuschauer, wir haben die meisten Spiele im Bodenseestadion gemacht, Riesenatmosphäre. Das hat richtig Spaß gemacht. Also das, und da war ich gleichzeitig ja nicht nur einer der Vorstände, sondern ich war auch verantwortlich für die Pressearbeit und die Kommunikation. So lief dann mein erster Kontakt mit den Medien und so lief es, dass dann irgendwann der Chef von der Zeitung, der Sportchef, gesagt hat, der auch fürs Radio zuständig war, für den örtlichen Radiosender Seefunk Radio Bodensee oder Radio Seefunk heißt er, glaube ich, heute, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ich könnte ja so gut reden, auf der anderen Seite des Mikro zu reden. Habe ich getan. Und das war der Beginn meiner Karriere 1991.
Langes her, kann man heute sagen.
Ja.
Aber bist du weit gekommen?
Boah, also mein
Führte Gott. Dann über verschiedene Stationen bis zum BR und jetzt bist du der Bayern-Reporter oder einer von den Bayern-Reportern
beim BR. Von den Zweien.
Ja. Sensationell. Ja. Sensationell, ja. Gut geworden.
Ja. Cool.
Unglaublich.
Ich kann bis heute noch keinen Football gerade auswerfen, aber das ist völlig egal. Ich muss den ja auch nur fangen.
Das war's ja. Also die Medien haben es, ging dann immer Radio. War eigentlich immer Radio?
Ja, also Radio war
Zeitung
natürlich...
Zeitung mal, ein bisschen TV oder
so. Ich hab immer viel geschrieben, habe auch viel geschrieben für verschiedene Zeitungen. Ich habe zu Hause jede Menge alte Artikel aus der FAZ und Frankfurter Sonntagszeitung, über American Football. Es gab damals niemanden, der sich auskannte. Ich hatte gute Kontakte in die USA. Ich war dann selbst mal in so einem Sommercamp in Boston für eine gewisse Zeit, habe das dort genossen, habe dort viel gelernt mit Leuten dann auch, die in der NFL waren und in der World League of American Football, die Frankfurt Galaxy, mit denen habe ich eng zusammengearbeitet mit deren GM und da habe ich dann ziemlich viel Medienarbeit auch als Journalist gemacht und gleichzeitig eben moderiert und Football gespielt und nur Jura.
Ging sich nicht mehr aus.
Um beim Football zu bleiben, nur Jura fumbelte ab und zu ein bisschen. Da gab es den einen oder anderen Takeover.
Und dann bist du eben bei den Medien gelandet und das ja sehr, sehr erfolgreich. Gibt es denn irgendwie... auf dem Weg dahin jetzt zum BR, wo du ja die großen Spiele machst, jetzt zum Beispiel wäre gewesen, wenn wir jetzt nicht im Krankenhaus sitzen würden, das Spiel gegen Paris, du hast ja auch schon Champions League Finals, du bist im Wintersport sehr aktiv. Wenn du da jetzt zurückblickst, toller Weg. Was war das Tollste da bisher?
Das werde ich oft gefragt und das ist unglaublich schwierig zu sagen, weil alles ja ein bisschen anders ist. Es ist speziell das erste Mal bei Olympischen Spielen in Sochi zu sein. Es waren spezielle Spiele, garantiert nicht die tollsten Corona-Spiele in Peking, aber speziell dieses Unternehmen, die die Skiweltmeisterschaft in Cortina, während alle Skigebiete europaweit geschlossen waren und ich dort bei blauem Himmel unterwegs war, das genießen zu dürfen mit diesen Athleten zusammen. Das sind alles schöne Sachen. Das Champions League Finale 2001 in Mailand werde ich nie vergessen mit der Spider-Murphy-Gang und mit diesem großen Ding. Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. 2013, das Finale in Wembley, war großartig. 2020 war für mich ganz was Besonderes, weil da war ich der einzige Hörfunkreporter, der bei diesem Corona-Finalturnier in Lissabon war. Und das war schon echt speziell. Das war sehr stressig, weil ich Radio, Fernsehen, online, ein Mann, alles. Die ARD hat gesagt, auch aus Gefährdungsgründen schicken wir nur einen einzigen hin, der sich das zutraut. Ich musste mir alles wirkliche auch anarbeiten, anlernen, wie man mit der Kamera umgeht, mit so einem kleinen Mobile Reporting Set, also mit Handy und so, habe ich Schalten gemacht, morgens um 6.30 Uhr, war ja wegen der Zeitverschiebung, da war es ja noch früher in Lissabon, also wenn das ARD-MoMA sagte, sie wollen um 7 Uhr eine Schalte haben mit mir, dann war es 6 Uhr in Lissabon, dann stand ich um 6 Uhr fast mitten in der Nacht in Lissabon alleine, und das habe ich dann alles alleine gemacht und das bleibt natürlich in Erinnerung, aber besondere Sachen, die mich so besonders beschäftigen, die ich immer mitnehme, waren zum Beispiel die Eröffnungsfeier der Special Olympics in München 2012 in der Olympiahalle, zwei Tage nachdem ich da niederlag, nach dem Finale da Horm und noch in tiefster Champions League Depression versunken war, stand ich auf der Bühne mit 12.000 Leuten vor Menschen mit geistiger, mehrfacher Behinderung, Trisomie 21, Autismus, alles, die waren alle da und der neu gewählte Bundespräsident Joachim Gauck, sein erster, glaube ich, offizieller Auftritt, kommt er zu mir auf die Bühne. Paul Breitner ist da, hat den Spielball aus dem Finale dabei. Und das bleibt, das sind diese Dinge, die besonders in Erinnerung bleiben. Also es gibt so vieles, alles für sich ist großartig.
Das ist eigentlich normal immer die Frage am Schluss, aber weil sie gerade so gut passt. Was würdest du noch gerne machen? Viel natürlich, aber da kommt ja noch viel. Aber sagst du mal, du hast ja Champions League Finale, du hast ja Olympia erlebt. Da gibt's ja, was soll denn jetzt da noch sein? Am Mond irgendwas oder?
Weiß nicht. Man fliegt ja neuerdings wieder hin, aber weiß ich nicht. Mein Gott, wenn du das alles hattest, ist alles schön und gut. Wichtig ist, ich werde jetzt in diesem Jahr 60, weiterhin gesund zu bleiben. Das merke ich gerade ganz aktuell. Weil wie gesagt, Dienstag Arena, Mittwoch Krankenhaus, morgens 12 Stunden später. Ich habe das meiste gehabt, aber ich genieße es alles. Und wenn es ein Drittligaspiel ist, dann bereite ich mich darauf genauso ernsthaft vor wie auf ein Bundesligaspiel. Also da gibt's für mich keinen großen Unterschied. Was ich wirklich noch machen würde. Die nächsten Spiele olympisch in den USA sind ja wieder. Sommerspiele sind auch eher schwierig. Die nächsten Winterspiele in Frankreich würden mich vielleicht schon nochmal reizen, nachdem ich jetzt bei Cortina nicht dabei war. Aber was kommt, kommt. Und wer weiß, es gibt manchmal noch Überraschungen im Leben.
Die gibt's eigentlich immer. Bleib mal bei deinem Fall, warum wir hier sitzen, dass das gerade angesprochen ist. Kann so schnell gehen. Gesundheit ist immer mit das Wichtigste. Wird man nach so Erlebnissen, die du hast, die jetzt nicht grundlegend furchtbar sind, weil du kommst ja hier ein paar Tagen wieder raus und kriegst Antibiotika, damit die Entzündung weg ist, wird man dann nochmal einen Schritt demütiger und sagt, im ganzen Alltagsrad, das sich da dreht zwischen Allianz Arena und schalte hier und da noch einen Beitrag und dann noch das und das machen, plötzlich zieht's den Stecker und du bist weg.
Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen länger hält als in der Woche über die Zeit hier hinaus, dass man das manchmal mitkriegt. Ich hatte ja im Jahr 2008 eine Krebserkrankung, Schilddrüsentumor. Und das war von heute genauso, von heute auf morgen, ohne Vorankündigung, ohne alles. Ich kam von Heidi Klum aus Los Angeles, mit der ich ein Interview gedreht habe, für die Firma vom Jo Feiler, den wir in unserer letzten Folge ausführlich porträtiert haben, der an Alzheimer erkrankt ist. Und dann kommst aus dem wirklich aus dem Hollywood-Himmel raus, genießt es und auf einmal kriegst du so ein Ding, das zieht einem schon erstmal die Beine weg. Manchmal ärgere ich mich über mich selber, dass ich nicht lässiger geworden bin dadurch, dass es mir nicht gelungen ist, manches easier zu nehmen. Ich hoffe, dass es jetzt im Alter gelingt.
Das ist ein guter Grundsatz. Was ist dir denn generell im Leben wichtig? Außer jetzt Beruf, weil Beruf ist jedem wichtig und da bist du voll dabei, wie wir alle eigentlich, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das, was das aller, oder ist das jetzt wirklich das, wo du sagst, viele definieren sich über einen Job, ich glaube, du nicht so wichtig, Ken.
Nee, nein, ich genieße den Beruf und ich genieße, dass ich so viele verschiedene Sachen machen darf. Ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge, ich stehe auf Bühnen, moderiere Veranstaltungen, das ist ja alles schön und alles gut. Ich bin aber auch immer wieder froh, wenn ich abends nach Hause komme und dann auf meinem Sofa sitze, wenn ich mal auf meinem Bike steige und rausfahre. Ich liebe es, an meinem Grill zu stehen und eine Paella für die Familie zu kochen oder auch mal für Freunde und Bekannte. Also gut essen, gut trinken, das Leben auch genießen, weil du weißt nicht, wann es zu Ende ist.
Das ist das, was ihr da alle in so Momenten dann noch stärker mitbekommen als sonst wo. Du hast gerade Kochen angesprochen. Ich glaube, das ist auch ein großes Hobby von dir, oder? Du bist gerne selbst in der Küche. Bist du da der Chef dann?
Naja, wenn ich koche, bin ich der Chef. Wenn meine Frau kocht, ist das ähnlich, wie wenn du mit mir einen Podcast machst. Ich versuche ihr erstmal reinzufuschen, bis sie mir klare Grenzen setzt.
Ich musste dir sagen, du bist heute der Gast, mein Freund.
Und so ist das auch bei uns in der Küche. Ja, wenn sie kocht, dann muss ich auch erstmal gucken, dass ich die Füße still halte. Also ich liebe es zu kochen. Kochen finde ich total super, ist total kreativ. Ich habe so viel Hochachtung, auch da sind wir wieder bei einem unserer Gäste, Jan Hartwig. Das ist, für mich ist es unfassbar, was diese Köche können, was sie leisten, diese Materialkunde, das Wissen. Ich habe für ein paar Produktionen mit ein paar Top-Köchen kochen dürfen, unter anderem auch mit Hans Haas, der ja der Küchenchef vom Tantris war. Also einer der spektakulärsten Kochtage in meinem Leben. Ich weiß noch, wir haben uns in einer Kochschule getroffen, das waren Aufnahmen und dann kam er und morgens erstmal eine Flasche Champagner aufgemacht, damit ich locker werde. Und dann hat er gesagt, lass dich mal fallen. Dann hat er sich hinter mich gestellt und hat meine Hand geführt und hat gesagt, mach mal die Augen zu, vertrau mir, und hat mir gezeigt, wie man so ein Messer führt, blind, einfach so. Und da habe ich ein paar Sachen mitgenommen, die mir auch heute beim Kochen immer noch Spaß machen. Also meine Freunde wissen, Kochbücher waren jahrelang, bis bei uns keins mehr ins Haus gepasst hat, so dass noch mehr als Reiseführer, Messer finde ich sehr wichtig. Ich gestehe, dass ich mir abends gerne mal den Tim Meltzer anschaue, Kitchen Impossible. Auch wenn es manchmal ein bisschen prollig ist, finde ich es einfach cool, was die so machen und was die können, dass du denen ein Gericht gibst. Und dann sitze ich mit meiner Frau da immer auf dem Sofa und wir sind völlig fasziniert, dass die das rausschmecken. Und auch wenn die den völlig falschen Weg gehen, am Ende sagt die Jury, also so weit weg ist es nicht, ja. Das sind dann die Originalköche und schütteln immer den Kopf. Und ich habe da so viel Respekt, also was so Köche können, und das entspannt mich. Das Wichtigste war, bei unserem Haus, als die Küche gebaut wurde, da habe ich mich ein bisschen mit eingebracht und habe vor allem dem Küchenbauer erklärt, wo der Fernseher hin muss. Weil ich liebe es, Fußball zu schauen oder im Winter die langen Wintersporttage in der ARD, wenn ich mal zu Hause bin, samstags oder sonntags und dann da Biathlon, dann läuft stundenlang ab 10 Uhr, wenn ich anfange zu schneiden, dann läuft Biathlon, Langlauf, Skispringen, Ski Alpin, Langlauf, Biathlon.
Da wird aber viel gekocht nebenbei.
Ja, viel gekocht.
Genau. Aber Familie generell ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei dir.
Ja, also absolut. Ich habe zwei Kinder und der eine ist jetzt 18, der andere ist wird im Sommer 15. Das ist jetzt, wenn man da zusammen unterwegs ist, wenn man zusammen beim Skifahren, das ist dann schon nochmal so, jetzt in dem Alter ist es was anderes. Und das, wenn man Kinder hast, na klar, Pubertät und so weiter. Aber finde ich schön. Schön finde ich aber auch, muss ich sagen, das haben meine Frau und ich immer hochgehalten, dass wir viel Zeit alleine miteinander verbringen. Also, dass wir miteinander mal sagen können, wir hatten das Glück, weil die Oma ja nebendran wohnt, dass wir miteinander mal ein Wochenende wegfahren, dass wir das machen konnten. Also da haben wir schon echt viel Glück gehabt, als die kleiner waren. Mittlerweile ist es soweit wahrscheinlich, dass mein Sohn, jetzt kann ich Auto fahren, uns zum Flughafen fährt, dass er schaut, dass wir auch wirklich weg sind. Spaß beiseite. Also das ist schon, ich finde das ganz wichtig, dass man auch die Zeit miteinander verbringt und miteinander verbringen kann und sich dann nicht am Tisch gegenüber sitzt und nur gegenüber sitzt und dann permanent in seine Handys schaut. Also wenn wir mal sehen, wie viel jüngere Pärchen da oft sitzen, die gerade erst, weiß ich nicht, einen Bruchteil von der Zeit haben, die wir haben, während wir noch reden und reden und reden, und die schauen nur in ihre Handys.
Furchtbar.
Oder?
Furchtbar. Mir geht's. Geh mal in ein Restaurant. Bestes Beispiel. Setz dich mal hin. Muss jetzt nicht hochgestochen sein. Normales Essen irgendwo zum Italiener. Und schau mal rum, wie viele da sitzen und sich A, nicht zu sagen haben oder eben B, nur ins Smartphone reinglotzen. Und ich sage, hey, sorry, wenn ich so weit bin, dann passt immer nicht mehr.
Diese Handys, ey, also wenn ich irgendwann mal doch noch ein Restaurant, ich habe immer mal davon geträumt, eine Bar aufzumachen. War mein, ja, ich habe so eine Bar oder so, gedacht so ein bisschen, aber das ist natürlich stressig. Das ist was anderes, da hinzugehen und sich hinzusetzen oder jeden Tag dafür verantwortlich zu sein. Oder so eine Bar, boah, ich würde mir bei der Bundeswehr so einen Störsender kaufen, den ich da vorne reinstelle.
No, hey, WLAN geht nicht bei dir,
ja,
Taufik.
Ja, sorry. Ist so. Telefon auch nicht. Ja, hier geht gar nichts.
Familie ist ja wichtig und was ich auch ganz häufig, du hast ja viele Erlebnisse, wir haben schon das Berufliche angesprochen, aber du hast auch mit der ein oder anderen Persönlichkeit ganz, ganz kuriose Dinge. Ich habe zum Beispiel mitbekommen von einem Interview, kann man sagen, oder einem sehr späten Termin, du warst in Hamburg und hattest irgendwas zu tun mit Udo Lindenberg.
Ja, ich habe meine Audioproduktion gemacht. Lange bevor man wusste, was Podcasts sind, haben wir so Hörstadtführungen gemacht. Die haben wir in Hamburg, in Wien, in Berlin, überall gemacht. Und das Konzept war, meine Stimme führt dich durch eine Stadt, sagt dir, wo du bist, gibt dir so grundlegende Sachen, beschreibt ein bisschen, du gehst und vor Ort, es ist ein Local Guide dabei, also leider nicht ich der Touristenführer, aber daher kommt das vielleicht ja, diese Vorliebe, und es ist ein lokaler Guide dabei, der schnackte dann auch vielleicht ein bisschen hamburgerisch oder eine Wienerin oder so. Und an den ein oder anderen Stellen hast du berühmte, prominente Menschen getroffen, die bei den sogenannten Audiowalks, die dir erzählt haben, aus ihrer Sicht, wie sie es wirklich erlebt haben. In Berlin ist es mir gelungen, auf der Westseite des Brandenburger Tors Walter Momper und auf der Ostseite des Brandenburger Tors Gregor Gysi über die Nacht des Mauerfalls erzählen zu lassen. In München am am Marienplatz, wenn du stehst, schauen Sie nach oben, da oben steht der FC Bayern immer, erzählt Brazzo Hasan Salihamidžić, wie das Gefühl ist, wenn unten, damals waren es noch 30.000, da durften noch mehr auf Marienplatz, die Meisterfeier. Und so ging das quer durch ganz Europa, das war ganz, ganz cool. Und in Hamburg war unter anderem, ging unsere Route vorbei am Hotel Atlantik, der berühmteste Gast über Jahrzehnte ist Udo Lindenberg gewesen. Und Udo Lindenberg, Hamburg, hier so eine sündige Meile. Und Udo Lindenberg wollte ich unbedingt. Und ich hatte ein ganz gutes Verhältnis zu der PR-Chefin vom Hotel Atlantik. Und die hat gesagt, ja, klar. Sie fragten Udo. Und Udo hatte prinzipiell nichts dagegen, da mitzumachen. Und hat mich eingebucht. Und hat sie mir die Suite neben seiner gegeben. Er hat da wirklich gelebt. Und ich weiß noch, in der ersten Nacht hörte ich so ich soll mich nicht wundern, hat man mir gesagt, er steht erst spät auf, um 12:30 hörte ich plötzlich Klaviergeklimper.
Nachts, halb eins.
Und eine wunderbare Frauenstimme singen. Und das hielt mich dann 2 Stunden wach. Und am nächsten Abend hieß es dann, Udo wird sich irgendwann bei mir melden. Ich soll ab 12 im Zimmer, also ab Mitternacht im Zimmer sein. Da war ich 0:30 Uhr, 1 Uhr klingelt mein Telefon. Ich ran so. Hallo? Sag ich, ja, hier ist Udo. Bist du auf deinem Zimmer? Sag ich, ja. Ja, magst mal rüberkommen, so muss man es auf seiner Art, ich kann ihn gar nicht nachmachen. Magst mal rüberkommen? Sag ich, ja klar, gerne komme ich rüber. Geh so zu ihm, er macht mir die Tür auf, klopf an so. Und das ganze Zimmer war besonders, das war nicht mehr ein Hotelzimmer, das hatte er für sich so gemacht. Da stand auch ein Flügel drin und so ein Riesensuite. Und er, nachts ist es, wir reden um 1 Uhr in der Nacht, Sonnenbrille auf und so, ne, Hut. Und bin ich bei ihm in seiner Suite, Udo Lindenberg. Und er sagt, ja, erzähl mal, was ist denn das hier, dieser Audiowalk? Und ich muss erzählen, sagt, wollen wir mal ein Eierlikörchen trinken? Dann haben wir ein Eierlikör getrunken, nachts um 1. Eierlikörchen auf dem Eierlikör mit Udo, so könnte eigentlich mein erstes Buch heißen. Und dann hat Udo, haben wir geredet und so, und am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen, natürlich wieder spät, und haben das Interview gemacht. Das sind solche Geschichten, die vergisst du in deinem Leben.
Wie sah das will ich jetzt wissen. Wie sieht diese Suite, dieses Zimmer aus, ja, wo Udo lebt?
Ist das dann alles dunkel? Ja, das war alles relativ dunkel, weil er schläft ja tagsüber, muss ja vieles abgedunkelt sein, damit du ja, wenn du erst später aufstehst, das ist lange her, das ist 15, 18 Jahre her. Ich habe keine Ahnung, wie seine Gewohnheiten mittlerweile sind, aber das war mega cool. Also, weißt du, Udo Lindenberg ist jetzt halt eine Größe. Der füllt halt alle Hallen und alle Stadien und dann sitzt er da und gießt dir ein Eierlikör ein. Das war einfach super, super, super schön. Was echt Besonderes. Das sind diese besonderen Momente. Deswegen tue ich mich so schwer, besondere Momente rauszuheben, zu sagen, das ist mehr besonders als das andere.
Sportlich hast du auch was ganz Besonderes. Wir haben es vorhin schon angesprochen, du bist so Radfan. Ich glaube, auf der Tour de France gab es mal ein Ding, da warst du auch unterwegs, oder?
Es gab damals das Team Telekom, so im 2005, 2004, 2005, 2006, vielleicht vorher noch, weiß gar nicht, wie lange das ging, bis das ja alles zusammengebrochen ist aus bestimmten Gründen. Und die hatten einen Sponsor, Giant, und haben die Räder, also das waren, die sind auf Giant-Rädern gefahren. Und hier in München gab es eine PR-Agentur, die haben Giant vermarktet und die hatten die Idee, mehr Jedermänner zum Radfahren zu bringen. Und dann gab es die Deutschland-Tour damals und dann hatte man die Idee, einen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, übergewichtigen Journalisten mit 106 Kilo zu fragen, ob er Bock hätte, auf ein Rennrad zu steigen. Vielleicht war es auch noch ein Kilo mehr. Und den Bock hatte ich, weil ich ja auf Spaß alles mache. Also ich habe gesagt, ich habe kein Rad, ihr müsst mir ein Rad geben und ob ich bei der Deutschlandtour mitfahren will. Also habe ich gesagt, okay, das war 2004. Dann habe ich mich aufs Rad gesetzt, habe ein bisschen trainiert im Münchner Norden, ich habe in Schwabing gewohnt und hatte daran Spaß. Weiß noch, Einzelzeitfahren in Karlsruhe geht's los. Ich bin mal vom Besenwagen eingeholt worden. Ich bin mal in einem Sprint mitgefahren, ich bin gestürzt, ich habe alles mitgemacht und hatte so viel Bock auf Radfahren, dass ich dabei geblieben bin. Und die haben mich dann immer wieder weiter eingeladen und irgendwann kam dann die Firma Giant und hat gesagt, wir würden dich zu unserem Testimonial machen neben Jan Ulrich und neben einem Mountainbiker. Du stehst, die sind die Profis, du stehst für die Amateure. Wir würden dich einladen zur Tour de France, da findet immer am, glaub, zweiten Montag der Tour de France die L'Étape de Tour statt. Da fahren 7.000, 8.000 Jedermänner auf komplett abgesperrten Straßen die Königsetappe der Tour de France. Also das ist in Frankreich quasi ein nationales Event, Fernsehkameras, Hubschrauber und du bist in dem Moment, bist du wirklich Jan Ulrich oder wie sie heute heißen, weiß ich gar nicht mehr. Durch diese ganze Dopingnummer ist mir der Spaß am Radsport leider ein bisschen, am Profi-Radsport verloren gegangen. Und dann habe ich trainiert, wie ein Wahnsinniger. Der Olympiastützpunkt München hat mitgemacht, damit ich auch gesund bin. Die Kliniken am Tegernsee haben mich untersucht. Also mein Herz war gut gecheckt. Ich bin dann viel mit Sportwissenschaftlern zum Radfahren gegangen. Das Gewicht purzelte von 107 bis auf 89 Kilo runter. Und ernährte mich nur noch gesund, trank lange keinen Alkohol und bin dann dreimal bei dieser L'Étape de Tour gestartet. Zweimal in den Pyrenäen und die Königsetappe war 2006 an dem Montagmorgen. Abends war das Finale in Berlin, Frankreich gegen Italien. Ich habe noch gesehen, dass es in die Verlängerung geht und dann musste ich ins Bett, denn wir mussten um 4 Uhr aufstehen, denn um 4.30 Uhr gab es Pasta, denn um 6 Uhr war Start. Und
um 4.30 Uhr gab es Pasta.
Um 4.30 Uhr gab es Pasta.
Für einen Frühaufsteher geht es.
Ja, 4.30 Uhr gab es Pasta, weil du musstest ja den Speicher. Und das war der längste Tag meines Lebens. Um 6 Uhr ging es los, 203 Kilometer von Gap nach Alpe d'Huez. Und die 21 Kehren 21 la 7 de honneur, also 21 Kehren der Ehre, sagt der Franzose, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die kommen ja erst zum Schluss. Ja, das heißt so, erster Berg war der Col de Isoar mit 2400 Metern, schon absoluter Kracher. Ich war gut drauf, ich war gut trainiert, war alles gut, bin da auch gut mitgekommen, bin gut hochgekommen den Berg und hatte viel Spaß. Und Abfahrt war gut, kam unten an, was getrunken, was gegessen. Dann kam der zweite Berg, das war der Col de Lautaret. Der Col de Lautaret ist der hässlichste Gipfel, den man sich vorstellen kann auf der ganzen Welt, also für mich. Ich glaube, es waren 30 Kilometer, du hast unten bei der Anfahrt gesehen, wo das Ziel ist. Es ging immer permanent mit so 9% ohne einen einzigen Baum, ohne einen einzigen Schatten, nur geradeaus, nur diesen Berg hoch, immer. Du sahst das Ziel und kam nicht näher und gleichzeitig wurdest du langsamer und langsamer und langsamer und aus dem ich fühle mich gut wurde, boah, und dann bin ich oben angekommen an diesem Berg und habe versucht, was zu essen, was zu trinken, aber es ging nicht, es ging nichts mehr rein. Ich hatte Riesenprobleme mit Wasseraufnahme. Ich habe meine Frau angerufen. Ich habe die Chefin von der PR-Agentur, Erika Hansmann, mit der ich eng befreundet war, die mir das zugemutet hat, habe sie beschimpft, wie sie mir sowas antun konnten. Alle. Und habe meiner Frau versprochen, dass ich jetzt noch runterfahre nach Bourg-d'Anson. Und Bourg-d'Anson ist unten am Fuß, wo es aufgeht nach Alpe d'Huez. Habe versprochen, dass ich spätestens da aufhöre, weil es nur noch bergab geht. Dann kam ich unten an. Fühlte mich wieder ein bisschen besser, ging nur bergab. Und dann standen da 10.000 Leute. 10.000 Menschen. Du fuhrst um die Kurve. Und da, wo ich eigentlich aussteigen wollte, wo die Busse standen, um uns zurück in unsere Quartiere zu bringen, standen 10.000 Leute. Und in diesem Moment.
War dir klar?
Ich konnte nicht aufhören. Ja. Ich konnte nicht. In diesem Moment habe ich einfach weitergemacht, weiter. Ich wollte, es war dieses Oliver Kahn-Ding, weiter, immer weiter. Und dann fährst du dann um die nächste Kurve aus den 10.000 raus und dann kommt die erste Wand. Und du fährst wirklich flach, fährst um eine 90-Grad-Kurve und dann fährst du auf eine Wand zu, wo du denkst, ich fahre jetzt in die Wand rein. Dann fährst du da rein und dann bin ich da wirklich im Schneckentempo, Stück für Stück für Stück, Kilometer ungefähr. Und dann habe ich mich an den Straßenrand gesetzt, links, und habe das erste Mal angefangen zu heulen. Und dann kam ein Franzose zu mir, hat mich in den Arm genommen und hat mir gut zugeredet, hat mir Wasser gegeben, von seinem Wasser, der war einer der Zuschauer. Und dann hat er mich aufs Rad gesetzt, hat mich angeschoben und hat gesagt, Courage. Courage heißt, glaube ich, Mut. Und dann bin ich weitergefahren. Konnte ich wieder 5-6 Kilometer fahren. Und dann bin ich weitergefahren. Und dann bin ich komplett zusammengebrochen, habe mich das erste Mal übergeben und habe gesagt, jetzt muss ich aufhören, jetzt wird's gefährlich. Und dann kamen nach und nach Rettungswägen und fuhren anderen, denen es noch schlechter ging. Es war am Ende dann wie bei einem Slalom. Also vor mir und links und rechts fielen die Radfahrer einfach von den Rädern runter, weil die so langsam waren. Irgendwann trägt dich die Geschwindigkeit nicht mehr. Die fielen runter und ich musste nur gucken, dass dich keiner von denen abschießt. Und dann habe ich den Rettungswagen, den habe ich gestoppt. Und der hat dann gesagt, soweit ich ihn verstanden habe, auf schlechtem Englisch und ich mit meinem Französisch da, dass hinten so viele drin liegen, denen es viel schlechter geht als ich. Ich müsste selber da hochkommen. Oh, was soll ich machen? Also bin ich wieder aufs Rad gestiegen und bin hochgefahren. Lange Stunden, bis ich oben war. Ich habe Kehre für Kehre gezählt. 14, 12, 10. Und als ich dann die letzte Kehre, als ich dann oben nach Alpe d'Huez kam, ich war zu dem Zeitpunkt über 12 Stunden auf dem Rad. Da standen ein paar tausend Leute. Die haben gewartet, bis der letzte übers Ziel kam. Ich bin über diese Ziellinie gefahren. Mein ganzes Team stand da. Also wir waren das Giant Media Team. Das ganze Team stand da, weil ich der Letzte war, der gefehlt hat. Da waren zum Teil Halbprofis dabei. Die arbeiteten alle für Radmagazine und so weiter. Und dann fuhr ich über den Zielstrich, fiel wirklich vom Rad am Zielstrich, übergab mich dort. Dann haben die mich aufs Rad gesetzt, haben mich ins Hotel gefahren.
Auf dem Rad?
Die haben mich geschoben. Dann haben die mich unter die Dusche gestellt, so wie ich war, mit Klamotten, haben gesagt, du kommst dann irgendwann selber raus. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe 2 Stunden geschlafen und danach war ich wieder da und war der glücklichste Mensch der Welt.
Das glaube ich. Wow. Aber das ist ja, also once in a lifetime.
Musste man machen. Ja. Ich habe es danach noch einmal gemacht und dann kam eben meine Erkrankung, dann ging es nicht mehr.
Ich sehe so ganz, ganz, ganz klein ein bisschen feuchte Augen und das ist ein Punkt, den ich gehört habe, der uns übrigens verbindet. Wenn es irgendwie so emotional wird, dann bin ich übrigens auch, ich oute mich da, dann bist du auch da relativ nah am Wasser gebaut, oder?
Ja, absolut. Also so ging es mir auch bei unserem Gespräch mit Jo Feiler. Also was der Jo uns erzählt hat über so, was wie er das erlebt hat, die Diagnose aus dem Fenster zu fallen, in den Nebel und darauf zu warten, dass man aufschlägt und es kommt nicht. Oder nicht zu wissen, dass man nicht weiß, was kommt. Sowas berührt mich total. Es gibt viele Dinge, die mich berühren, muss ich jetzt ehrlich sagen. Manchmal verdreht meine Frau die Augen, wenn ich auf dem Sofa dann wieder bei irgendeiner Szene in einem Film, wo sich jeder Mensch auf der Welt fragt, warum heult er jetzt, dass ich einfach anfange zu heulen. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich mache es nicht absichtlich. Ich drücke nicht auf
den Knopf. Ist nicht schlecht.
Oder ich drücke nicht auf den Knopf und sage, ich müsste jetzt mal emotional sein.
Wie gesagt, da geht es uns gleich.
Ich bin es dann einfach.
Da geht es uns gleich. Da bin ich auch ganz schlecht, wenn es was zu moderieren gilt. Muss man ganz ehrlich sagen, schon ein, zwei Mal bei guten Freunden. Die letzte Moderation, wo ich dann gebeten habe, war Wahnsinn. Also
ja.
Das ist eine große Ehre, aber das ist... Tu mal leichter vor zigtausend, als dann da stehen vor vielleicht 100 und dann da irgendwie Sachen, die einem ans Herz gehen. Das ist
ja total.
Da bewundere ich Leute, die es wegstecken können.
Ja, die muss es auch geben, weil du brauchst auch Leute, die in so einer Situation klar sind, klar den Kopf bewahren. Ärzte sind ganz wichtig, müssen, also ich als Arzt, um Gottes Willen, sollte dann eine Operation vielleicht an einem Kind machen und stehen Tränen dann da im OP-Saal auf gar keinen Fall. Also wenn es mal vom Papa gegangen wäre, wäre ich Arzt geworden, aber ich glaube dafür hätten mir tatsächlich so die Nerven gefehlt.
Aber das ist immer so, wenn Leute sagen, sie machen so einen tollen Job. Wenn wir Fehler machen, ja, schlimmstenfalls verlieren wir irgendwie den Job, wenn es ganz böse wird. Ich sage mal, wenn ein Arzt sich verschneidet im Da geht es um ganz andere Dinge.
Wenn ich nicht sehe, wer das Tor geschossen hat, dann habe ich noch genug Gelegenheit, das zu korrigieren. Und dann werde ich halt beschimpft von ein paar. Es ist genauso wie es 85 Millionen Bundestrainer gibt, es auch 85 Millionen Kommentatoren, die.
Ja, das ist los, wenn du da sitzt und jeder kann es natürlich im Zweifel besser. Jeder kann es besser. Ja. Nochmal drei Sachen. Erste Sache, du hast die Chance, mit irgendjemandem Abendessen zu gehen. Mit ihm 2-3 Stunden nur unter vier Augen zu sprechen. Wer auch immer. Frau, Mann, wen würdest du wählen?
Habe ich oft drüber nachgedacht. Ich glaube, einige von denen sind mittlerweile leider nicht mehr am Leben. Ich hätte mich gerne nochmal mit Franz Beckenbauer hingesetzt, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich sehr geschätzt. Das war eins meiner allerersten großen Interviews. Und diese Menschlichkeit, wie der mich, obwohl ich ein Puppelschnuppel kleiner 91, er war gerade der Teamchef, Weltmeister, Radioreporter war, der hat mich eine Stunde lang behandelt, der hat mir Wasser eingegossen, der hat alles getan. Hätte mich sicherlich nochmal interessiert. Ich würde mich, glaube ich, gerne mit Barack Obama mal unterhalten. Also je mehr ich den verfolge, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, finde ich eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Würde ihn aber auch gerne, würde ihm gerne ein paar Fragen stellen, die mich umtreiben, die auch kritisch vielleicht sind, weil ich nicht finde, dass er alles richtig gemacht hat. Ansonsten gibt ein paar, wo ich sagen würde, da jetzt einen rauszuheben, ist schon echt schwierig.
Das ist schön. Letzte von den Sachen, du hast die Chance, mit irgendjemandem mal einen Tag zu tauschen.
Vincent Kompany.
Was findest du anders?
Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Muss ich mal dazu sagen, ich finde den wirklich gut. Ich würde gerne mal so auf seiner Schulter sitzen und zuschauen, wie er das macht, wie er diese Art von Führung, die er hat, von ihm als Führungsperson kann man echt was lernen. Also das muss ich jetzt echt sagen, ich habe da so eine Keynote und da geht's um erfolgreich sein wie der Meister. Und da gehe ich so verschiedene Trainer des FC Bayern, die ich in den letzten, seitdem ich das mache, 15, 16, 17 Jahren kennenlernen durfte, von einem Louis van Gaal, der ja eher so der Tulpengeneral war, ja herrschend über den Jupp Heynckes, der so der Grand Seigneur war. Dann kam Pep Guardiola, der für mich immer so ein bisschen der verkopfte Professor war, aber schon auch so ein bisschen manchmal klare diktatorische Züge an sich hatte und klar angeschafft hat, was Sache war. Über die beleidigte Fraktion, die wir in den letzten Jahren oft hatten. Hansi Flick fand ich lange total super. Bin ein bisschen erstaunt, in Barcelona präsentiert er sich ganz anders als in München. Also scheint auch das Umfeld etwas mit dir zu machen. Und dann kommt Vincent Kompany. Er hatte keine Chance. Bei keinem von uns, wer sagt, ich war sicher, dass er sich durchsetzt, sorry, der lügt. Also Vincent Kompany, vielleicht Max Eberl, vielleicht hat Max Eberl wirklich an ihn geglaubt oder musste, weil er so viel Absagen kassiert hat. Aber Kompany kommt und auf gut Deutsch scheißt sich nichts und macht das wirklich so, wie er das machen will, adaptiert hier und adaptiert da, ist menschlich, lässt sich auf nichts ein. Ich finde diesen Mann überragend. Seine ganze Art, was er über Rassismus gesagt hat, dass er sich da hinstellt. Ich weiß, dass beim Boulevard in München der eine oder andere in purer Verzweiflung ausbricht, wenn man ihn zu sehr lobt, weil für die ist der Albtraum, weil er ihnen keinen Skandal liefert.
Passiert nichts Negatives, gell?
Es passiert nichts Negatives. Ja, also da schließe ich mich mal Uli Hoeneß an. Ja. Aber so erfolgreich und so sympathisch, wie der FC Bayern jetzt war. Und deswegen hatten wir jetzt auch alle dieses besondere Gefühl, was wir wieder hatten. 2013 hatte ich das letzte Mal dieses Gefühl gespürt, so dass alle, also in den alten Halbfinals mit Guardiola war der Hype um den FC Bayern, weil der FC Bayern damals nicht so sympathisch war, bei Weitem nicht so groß wie jetzt. Jetzt ist das Schlimmste passiert, was den Bayern-Kritikern passieren konnte. Jetzt sind sie nicht mehr nur gut, sondern jetzt sind sie ja in weiten Zügen auch noch erfolgreich. Und das liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen daran, dass er da ganz viel Ruhe reinbringt, dass er es auch schafft, Spieler so zu führen, dass sie ihren Unmut, wenn sie nicht spielen, nicht nach außen lassen, sondern in Leistung auf den Platz bringen. Und das ist das, was auch viele in vielen Unternehmen oft falsch gemacht wird.
Jetzt bist du ja so nah an diesem FC Bayern dran, der ja, wie du es gerade sagst, schon immer schon eigentlich das Maß der Dinge in Deutschland war und jetzt wieder mehr, weil jetzt nicht nur erfolgreich, sondern eben auch für viele sympathisch rüberkommt. Die Kritiker tun sich schwer, immer die neureichen Bayern, die alles wegkaufen, hört man zurzeit nicht, sondern so. Du bist so nah dran und ich glaube, unfassbar viele beneiden dich darum, da so nah dran zu sein, vieles mitzukriegen. Ist das jetzt rein beruflich, wie du die siehst, oder hat man mit dem einen oder anderen über die Jahre dann auch einen anderen Kontakt?
Naja, man hat den einen oder anderen schon kennengelernt, die sind aber mittlerweile alle im Ruhestand. Ich muss sagen, ich hatte ein relativ gutes Verhältnis zu, also Manuel Neuer ist noch da, weil der geht ja nicht in Ruhestand. Ja, also wenn man sehen sieht, wenn wir uns sehen und über den Weg laufen, wir sind uns auch schon mal im Restaurant begegnet. An Philipp Lahm habe ich ein paar Mal getroffen, finde ich einfach eine der bodenständigsten, einer der nettesten Menschen, die ich kennengelernt habe. Arjen Robben, den ganz viele für den Egoisten hielten, lange und so, fand ich, war für mich einer der angenehmsten Gesprächspartner, einer der cleversten, klügsten. Solche Typen, muss ich echt sagen, haben mir enorm gefehlt. Klar, Thomas Müller, mir war es manchmal ein bisschen zu lustig, aber Thomas Müller, solche Typen fehlen wieder. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir einen Joshua Kimmich haben. Da hatte ich mal eine kleine Geschichte mit ihm. Los Angeles, die Bayern hatten ein Testspiel gegen LA, was weiß ich, Galaxy oder wie die da heißen. Es war Mixed Zone unten und es hieß, wir sollten die Spieler alle in den Bus gehen lassen. Man würde uns zwei abstellen. Und unter anderem hatten wir gesagt, ja, okay, Kimmich. Und Kimmich lief dann aber vorbei. Und ich stand da mit einem Kollegen in der Mixed Zone, in der Tiefgarage, da unten vom Stadion. Und dann schrien wir Josh und er ging einfach an uns vorbei und dann haben wir unseren Unmut ziemlich laut, wir haben uns sehr deutlich anmerken lassen, dass wir das total scheiße finden, wie er uns da stehen lässt, weil uns war zugesagt, dass er kommt. Und das hat er mitgekriegt und dann kam er und dann haben wir uns da unten angeschrien und geschätzt gegenseitig. Er hat nicht gewusst scheinbar, dass er kommen soll. Wir hatten gedacht, dass er gewusst hat, dass er kommen soll. Deswegen unsere Reaktion so. Am nächsten Tag, jetzt wird's fast ein bisschen spooky, fahre ich am Strand von Santa Monica auf dem Rad. Bin da unterwegs, alleine. Kommt mir der FC Bayern, nicht alle, 10, 12, mit Kimmich entgegen. Fahr mit ihm mit, wir gehen an die große Skateboardpipe, gibt's ein schönes Foto von ihm und mir, haben uns ausgesprochen, haben uns den Skateboarder angeguckt mit Blick auf den Pazifik und alles war wieder gut. Vielen ist er zu ehrgeizig. Ich finde ihn saugut, weil solche Typen brauchst du auch. Also, ja, und solche Geschichten, die bleiben halt auch. Es gibt so ein paar Sachen, die bleiben.
Und da werden bestimmt noch viele kommen. Und wir haben schon die Stunde wieder voll. Das ist unglaublich. Du bist ja auch so ein Füllhorn an Stories. Und bevor du mir jetzt gleich wieder die Mikrofone um die Ohren haust, weil es heißt, jetzt vergisst der Excel es wieder. Ich hab's nicht vergessen, ich weiß.
Oh, ich hab Angst.
Ich hätte es vergessen heute. Nee, du brauchst doch keine Angst haben, du weißt, was kommt.
Ich hätte es vergessen heute.
Jedem stellen wir die Frage nach Top oder Top, was ist geschmeidig für dich? Wir haben das zwar schon mal so ein bisschen eruiert und das kommt ja auch viel von dir, der Begriff. Was ist denn geschmeidig für dich genau?
Ja, geschmeidig, haben wir immer gesagt, ist, wenn es lafft, wenn ein Gespräch läuft, wenn es im Job läuft, wenn was gut ist, wenn es zu Hause gut läuft. Geschmeidig ist, dass man danach sagt, das war leicht, das war einfach, aber die schönste von allen Erklärungen hat uns Rainer Maria Schießler geliefert, der uns die Geschichte erzählt hat von Jesus und dem Wasser. Und das Wasser geschmeidig ist, weil Wasser sich immer seinen Weg sucht. Und das fand ich total toll. Also das fand ich, das war auch ein Gespräch. Ich muss auch sagen, das finde ich bei diesem Podcast mit dir so angenehm, dass wir ja beide so Vorschläge einbringen, wer, wie, wo, was. Und ich hatte den Namen Rainer Maria Schießler mal gehört. Hätte ich mir gedacht, dass wir den mal einladen, nie im Leben wäre ich auf den gekommen, wenn mir nicht ein Freund im Allgäu, dass der sagt, der wäre doch was. Und dann habe ich dir das gesagt und du sagtest sofort, den kenne ich, den rufe ich an. Und das fand ich eines der tollsten Gespräche überhaupt. Und ich finde es so toll in diesem Podcast, dass wir da eben die Gelegenheit haben, mit solchen Leuten zu reden, aber auch mit einem Jo Feiler, den ich wiederum vom Bodensee kannte, der eben diese dramatische Geschichte hatte. Mai, und jetzt hätten wir gerne, um das Ganze hier abzurunden, die Maler groß gehabt. Er hat uns zugesagt, wir haben eine wunderbare Box in der Allianz Arena gehabt, hätten traurig aufs Spielfeld geschaut, wo die Bayern am Abend zuvor gegen Paris ausgeschieden sind, und hätten mit der Maler über ihre Zeit beim FC Bayern, denn am Tag zuvor wurde ja auch bekannt, dass ihre Zeit zu Ende geht. Ich hoffe, und ich werde mich dran setzen, mit dem festen Wissen, dass ich jetzt hier ganz schnell raus bin, dass wir dieses Gespräch noch nachholen können, weil ich würde gerne mit ihr über ihre Zeit beim FC Bayern, sie selbst hat eine Krebserkrankung, also das wäre, glaube ich, auch ein sehr geschmeidiges Gespräch, denn ich habe mit ihr schon mal ein Vorgespräch geführt, die ist auch geschmeidig. Also geschmeidig sind Dinge, die leicht sind, die gut sind, die nicht schwierig sind.
Und es ist hier sehr oft der Fall, auch wenn die Themen nicht immer ganz leicht sind, sollte das Gespräch am Ende vielleicht nicht ganz schwer werden. Vielen Dank, Taufik. Darf ich mal Danke zu dir sagen? Normal sitzen wir nebeneinander, jetzt sitzen wir gegenüber. Ich wünsche dir für die nächsten Tage alles Gute. Komm gesund aus diesem gar nicht so üblen Krankenzimmer hier raus. Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit dir.
Ja, ganz geschmeidig. Ich freue mich definitiv. Wir haben ja noch einiges vor, ne? Und was sagen wir immer zum Schluss? Bleib's geschmeidig.
Bleib's geschmeidig.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalin.